Sprenger spricht.
Hashtag Books and Sports.
Hallo zusammen. Wenn ich mich vorstelle irgendwo, dann sage ich immer, mein Name ist Christian Sprenger. Sprenger wie der Rasensprenger. Ob ihr es glaubt oder nicht, manche fragen dann tatsächlich, ob mit Ä oder mit E. Wie ist es denn bei Till Räther? Hallo.
Hallo Christian, hallo alle. Ich buchstabiere meinen Namen oft, A-E und T-H, und er wird aber eigentlich meistens damit Ä geschrieben, ist mir aber ehrlich gesagt auch nicht so wichtig.
Sabine, auch beim Nachnamen Weiß gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Wie buchstabierst du? Weil das SZ ist ja wichtig, gibt ja noch eine Politikerin, die sich die Doppel-S schreibt.
Ja, ich sag halt auch immer Buckel-S. Ich muss allerdings zugeben, dass bei uns in der Familie tatsächlich mehrere Schreibweisen vorhanden sind. Also ich habe sogar einen Onkel, der hat sich dann früher mit HS geschrieben. Also insofern bin ich da auch total schmerzfrei. Und früher gab es das im Internet, das Buckel-S ja auch nicht, also das SZ ja auch nicht. Das ist ja auch erst eine relativ kurzfristige Entwicklung gewesen, dass man das jetzt auch verwenden kann. Also insofern bin ich da auch total schmerzfrei.
Aber HS, Weiß mit HS, das wäre doch mal ein Alleinstellungsmerkmal gewesen.
Ja, hätte ich mir aber früher überlegen sollen, ne?
Ja.
So ist das. Solche Dinge denkt man, glaube ich, über solche Dinge denkt man nicht nach, wenn man sein erstes Buch schreibt. Da ist man einfach froh, wenn man das Glück hat, einen Verlag zu finden und dann das unter dem Namen zu veröffentlichen, den man eben trägt.
Aber vielleicht, wenn du jetzt noch in ein drittes oder viertes Genre ausgreifst, dann kannst du vielleicht das HS nochmal aktivieren.
Ja, 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 genau. Dann sage ich, das ist ein geschlossenes Pseudonym und ihr könnt euch dann denken, wer es war.
Geheimnisvoll.
Last but not least kommt dann der Mann, bei dem sich die Frage dann gleich zweimal stellt. Detlef Fetten.
Ja, ja, die fragen immer. Nee, ich erkläre Detlef mit F. Das wollen Sie wissen, das ist mir wurscht. Und Fetten mit V. Aber viel wichtiger ist für mich, ich war 23 Jahre in Franken verheiratet. Und meine Frau hat sich immer gemeldet mit Fetten. Und das führte zu Turbulenzen.
Kannst du ihn nochmal wiederholen? Der war zu gut.
Naja, der Franke, der sagt nicht Fetten, der sagt Fetten. Da ist das Wort dann anders.
Und da waren alle beleidigt?
Meine Frau, wenn ich sie darauf hingewiesen habe. Manchmal hat man es ganz gern, wenn man richtig geschrieben wird. Kannst du dich mal anstrengen, ein bisschen? Und dann sagte sie, warum? Das waren schon kulturelle Verwerfungen in der Ehe.
Also ich kann es leider gar nicht nachmachen, als in Berlin aufgewachsen, aber ich habe in Coburg mein erstes Praktikum nach der Journalistenschule gemacht. Und da dann den Namen Räther oder Herr Räther wieder gespielt. Herr Räther, das was eigentlich noch eine Silbe ist oder zwei Räder, die irgendwie so ineinander fließen. Also das war schon für mich aus. Ich manchmal dachte, okay, spannend.
Coburg ist
was
genau
jetzt,
die Ecke, in der ich es 23 Jahre ausgehalten habe.
Ach, okay, alles klar. Und damals ja dann auch zu einer Zeit, als es wirklich noch abgeschnitten war vom
was abgeschnitten?
Abgeschnitten.
Und
ja.
Da, wo man
bei mir auch, ja.
Wo du getrennt bist und mitgenommen
ja.
worden bist,
ja.
Da bin ich dort eingezogen.
Ach, tatsächlich?
Ja.
Oh, wie toll.
Die Geschichte
ja.
musst du aber erzählen.
Wenn ich kurz dazwischen gehen darf, weil ich wollte nämlich
gar genau Gänsehaut, dass Detlef Fetten meine Geschichten kennt aus Coburg.
Aber genau darauf wollte ich jetzt hinaus, wenn ich die Runden zusammenstelle, da mache ich mir ja irgendwie immer Gedanken, wie das passt. So. Und das passt, ihr habt ja jetzt schon gemerkt, auch in Ausgabe 39 wieder bei wesentlich mehr als jetzt nur beim Namen buchstabieren. Till, jetzt musst du erklären.
Also ich habe bei der Neuen Presse in Coburg mein Praktikum gemacht und habe in damals noch West-Berlin gewohnt. Und das war im Sommer 89 und es lag schon so, also es sind dann auch in Coburg die ersten Ungarn-Flüchtlinge, die über die Grenze, die grüne Grenze in die Botschaft sich geflüchtet haben und so weiter aus der DDR, sind da einquartiert worden. Ich habe da auch als Praktikant mitgemacht, wurde dahin geschickt. weil es hieß, du kannst besser mit denen reden, du hast so Koteletten, siehst auch aus wie ein Ossi, also rauer Umgangston. Und ich bin dann, weil ich wenig Geld und einen alten Ford 12M hatte, der nicht so zuverlässig war, gerne getrennt und auch gerne mit so LKWs. Und die haben einen dann aber frühestens in den Hof mitgenommen. Und einmal hatte ich Glück, dass ich wirklich kurz hinter Coburg mitgenommen wurde von einem, ja, so einem richtigen, also ich erzähle die Geschichte jetzt hoffentlich so, wie Detlef Fetten sie auch gelesen hat, von einem so einem Machertypen. Der hatte in meiner Erinnerung einen BMW oder einen Mercedes und der hat mir wirklich alles ganz genau erklärt. Und der hat zu mir gesagt, das war im Juni 89, er meinte, er ist in Immobilien und er guckt jetzt hier, weil er merkt das ganz genau, dass in einem Viertel, vielleicht in einem halben Jahr hier ist die Grenze auf und dann ist das hier alles, geht es im Wert, verfünffacht, verzehnfacht sich das und hat mich dann in den Hof rausgelassen. Und für mich war das da so eine kleine Anekdote, die ich dann meinen Freunden in West-Berlin erzählt habe, so nach dem Motto, die Leute, du triffst wirklich Spinner beim Trampen, was kann ich euch nicht vorstellen. Und 4 Monate später musste ich dann doch sehr, sehr intensiv an diesen weisen Immobilienhai denken.
Also genau in dieser Zeit hatte ich einen Termin vom Stern in Paris mit Boris Becker. Fuhr dorthin, stieg aus am Flughafen, nahm mir ein Taxi und dann sagt der Taxifahrer, naja, die Mauer, die wird ja fallen jetzt. Da habe ich den angeschaut und habe gesagt, nicht mehr ganz richtig im Kopf. Und es waren genau 4 Monate. Das dauerte so lang mit dem Autorisieren. Und dann war Boris Becker in Hamburg. Und wir trafen uns noch einmal. Und am Abend vorher war die Mauer gefallen. Und dann sind Boris Becker und ich war sofort nach in den Osten gefahren und kam zu dem Treffen mit Boris Becker. Und er sagte, wo kommst du denn her? Und da sage ich, ja, aus dem Osten. Hab mir das angeguckt. Und er sagte, da fahren wir jetzt hin. Und das war ein sehr interessantes Erlebnis, so einen bekannten Menschen zu sehen, wie er gefasst wird von der Geschichte.
Ja.
Und wenn wir gerade richtig aufgepasst haben, haben wir jetzt schon 2 Journalisten in der Runde entdeckt und wir sind 4 Journalistinnen.
Ja, genau, stimmt.
Sabine, wo hast du angefangen?
Als Journalistin. Also ich wollte ja ursprünglich, habe ursprünglich Germanistik und Geschichte studiert und habe ursprünglich gedacht, ich würde Lehrerin werden wollen und habe mich dann aber während der Praktika dagegen entschieden und bin dann als Quereinsteiger in den Journalismus gegangen, habe dann sehr lange als Freiberuflerin gearbeitet im Bereich Kultur und Medien, also viel über Film und Fernsehen berichtet und so weiter. Für Zeitungen und Zeitschriften, also ich hatte so einen kleinen Bauchladen, habe ich immer gesagt, es ist heute eigentlich, glaube ich, undenkbar, so kann heute kein Mensch mehr leben, aber ich habe dann für Zeitschriften geschrieben, für Filmfachzeitschriften, Frauenzeitschriften, Tageszeitungen, Agenturen, also tatsächlich so ganz querbeet. Das war super. Ich glaube, heute wäre es unmöglich.
Schade, ja.
Ja, das ist irgendwie echt vorbei.
Warum ist es vorbei?
Ja, weil die Zeitungen und Zeitschriften überhaupt keinen Etat mehr haben für freie Journalisten oder auf jeden Fall nicht mehr in dem Maße Geld dafür zur Verfügung haben, freie Journalisten irgendwo hinzuschicken oder Geschichten einzukaufen oder so. Das ist jetzt eine absolute Ausnahme, wenn sowas gemacht wird. Und die Honorare sind ja auch extrem heruntergegangen. Also insofern bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich jetzt mein Geld als Autorin verdienen kann und nicht darauf angewiesen bin, in den Medien Klinken zu putzen.
Ich verstehe genau, was du meinst. Ja.
Du warst ja nun, ja, warst du Journalist? Oder ist es nicht so, wenn man einmal Journalist ist, ist man immer Journalist?
Auf jeden Fall. Also ich mache auch tatsächlich ab und zu noch Geschichten. Ganz, ganz selten, wenn mal irgendwie jemand auf mich zukommt, der dann sagt, hier, könntest du nicht da und darüber was schreiben? Also, aber da ich das große Glück habe, im Moment abwechselnd einen historischen Roman und einen Krimi schreiben zu können, bin ich tatsächlich auch sehr gut ausgelastet.
Till, bist du noch Journalist oder bist du schon keiner mehr?
Ich arbeite noch journalistisch, wobei ich hauptsächlich so als Kolumnist arbeite und als Glossenautor und manchmal weiß ich, bin ich gar nicht so sicher, ob das wirklich noch journalistische Arbeiten sind. Ich glaube aber schon, weil sie natürlich auch so in der, das ist natürlich auch, hat viel mit der Aktualität zu tun und ich finde auch, dass das Formen sind, wo man auch, wenn man so Alltagsglossen und so weiter schreibt oder persönliche Sachen, immer so diese Herausforderung hat, Dinge, die gerade so in der Gesellschaft passieren oder in der Zeit, dass man die dann vielleicht so ein bisschen aufs Persönliche runterbricht. Ich glaube schon, dass ich es noch bin, aber ich, also da geht es mir ganz ähnlich wie Sabine. Ich glaube eigentlich auch, dass ich, also so wie ich noch vor 10 Jahren oder so frei im Journalismus gearbeitet habe, nämlich so, ja, jede Woche oder so ein Thema angeboten. Ich habe ja für Zeitschriften hauptsächlich geschrieben. Das ginge, glaube ich, inzwischen nicht mehr. Ich glaube, man braucht wirklich eine relativ, auch als freier Journalist, eine sehr enge Anbindung an 1 oder 2 Redaktionen. Jetzt ist es bei mir aber auch so, ich habe das dann im Endeffekt so lange gemacht, dass sich auch viele Themen, die ich gemacht habe, das waren nicht so Sachen, wo sich ständig eine neue Aktualität ergibt. Zum Beispiel, wenn man über Sport, glaube ich, berichtet, kann man eine Expertise immer weiter vertiefen und gleichzeitig erneuern sich die Ereignisse immer weiter. Ich habe sehr viel so über populärwissenschaftliche Sachen oder ja im Bereich von Psychologie und Partnerschaft geschrieben und da erneuern sich die Erkenntnisse nicht in der Frequenz, sodass es dann irgendwann so war, dass wenn ich dann Material aus der Doc bestellt habe bei Gruner und ja, am Anfang war dann noch immer so ein Artikel von mir zum Thema, irgendwann 2 und als dann oft 3 Artikel von mir zum Thema war, habe ich gedacht, das kannst du eigentlich nicht mehr machen, das reicht jetzt auch mal langsam.
Detlef, wir sind gespannt auf deine Expertise. Dein letztes Buch war ja Olympia. Ich meine, das ist ja immerhin dann schon mal was, was alle 4 Jahre oder in dem Fall jetzt alle 5 Jahre kommt.
Also davon habe ich jetzt ein paar gemacht. Das ist im Prinzip, sagen wir mal, im besten Falle gelungener Journalismus. Ich mache nichts anderes, denn das Buch kommt direkt nach dem Ereignis raus. Das heißt, ich muss sehr schnell und aktuell arbeiten. Vom Journalismus habe ich mich vor ungefähr 10 Jahren in Berlin ausgesprochen enttäuscht verabschiedet. Ich war, ich konnte nicht mehr davon leben. Das hat mich sehr belastet und ich war auch zornig. Und in meinem Zorn habe ich dann gesagt, so geht das nicht. Ich erfinde meine eigene Zeitung, die wird niemand lesen. Es gibt ja das Internet und dann habe ich eine Seite aufgebaut, die hieß Fettens Journal, klassischer Journalismus. Und da habe ich es im ersten Jahr durchgehalten und habe an 365 Tagen 270 Seiten 3 geschrieben. Süddeutsche Seite 3, also in der Länge. Das habe ich ein bisschen runtergefahren. Auf der Seite sind jetzt, glaube ich, 1000 Einträge. Es liest kaum jemand. Ist mir egal. Ich habe es aufgeschrieben und habe das Spektrum dann völlig erweitert vom Sport weg in alle Bereiche. In Berlin war das sehr einfach. Da bin ich rausgegangen auf die Straße und habe gesagt, jetzt mache ich folgende Reportage. Es war kein Pillepalle, es war ernsthaftes Schreiben. Für 0 Cent. Das zahlt sich jetzt langsam aus, weil ich manche Dinge, die ich da erfahren habe, in Bücher einbauen kann. Und das sind Lebenserfahrungen, die waren halt schlecht bezahlt. Mhm. Jetzt lebe ich von Büchern und ab und zu schreibe ich was in der Zeitung. Heute Morgen habe ich ein Porträt geschrieben über einen Schauspieler, der wird 75, den kenne ich sehr, sehr gut. Und das ist eher ein Gefallen. Ist ein langes Stück gewesen, hat Spaß gemacht und ist wie eine Etüde.
Ja, da war ich sowieso auch ganz erstaunt, was du alles beruflich gemacht hast. Also das ist ja total krass, auch deine Opern Geschichten da, dein Libretto für die Oper und so, es ist ja total beeindruckend.
Das war
viel, wie vielfältig deine Arbeit ist.
Das war eine der ganz schönen Erfahrungen. Da wurde ich geholt, um dieses Opernmagazin zu machen. Und ich habe gesagt, ich möchte nur immer auf dem Niveau vom Stern arbeiten. Das war immer so meine Klasse. Und die Redaktion sagte zu mir, den kriegst du nicht, der redet nicht, das ist kein Thema. Ich konnte alles machen. Das Ding hat auch ein paar Preise gekriegt. Und es war beglückend, so zu arbeiten, als ob es kein Internet gäbe.
Detlef, darf ich dich was fragen zu deinem, nochmal einen Schritt zurück zu deinem Abschied oder zu dem Ende dessen, was du als deine Zeit im Journalismus betrachtet hast vor dem Journal. Du hast von der Wut oder Enttäuschung gesprochen. Darf ich dich fragen, ob das eher auf einer persönlichen Ebene Wut und Enttäuschung waren oder im Großen und Ganzen auch so über den Zustand der Branche und die Entwicklung, die Branche genommen hat bis zu diesem Punkt? Ich habe ja zufälligerweise auch vor 10 Jahren so ungefähr so ein bisschen für mich als Termin genannt. Insofern kann ich das, glaube ich, gut nachvollziehen. Aber wenn du darüber sprechen magst, würde mich da mehr interessieren, muss ich sagen.
Ja, gerne, natürlich. Das ist ein gutes Nachdenken, was du da hast. Denn da vermengen sich die Dinge. Zum einen habe ich, ich bin ja älter als ihr, ich habe gespürt, dass ich rausfall langsam. Aus dem Wettbewerb. Also, dass ich mir besondere Mühe geben muss, um drin zu bleiben. Das konnte ich. Ich habe dann aber junge Kollegen getroffen, bei denen ich das Gefühl hatte, dass denen die Leidenschaft, die ich für den Beruf habe, fremd war.
Okay.
Die waren anders als ich. Und sind mit einer großen Selbstverständlichkeit durchs Leben gegangen, was ich verstehe, weil wenn man jung ist, tut man das. Und ich habe einen Verfall von Sitte und Sprache und einen Wegfall von Themen konstatiert. Und ich habe dann machte ich den Spiegel auf, schlug ich den Spiegel auf und sagte, hier läuft irgendwas total schief. Also, da waren noch nicht die ganzen Sachen raus. Ich sagte nur, hier werden Reportagen geschrieben, so wie ich es nicht gelernt habe. Mhm. Und so wie ich es auch nicht machen will. Und zu Zorn oder sagen wir Enttäuschung und einem schlechten Gefühl hat geführt, dass ich an den Bankschalter gegangen bin und sagen musste, es ist kein Geld mehr da und ich werde mit meinem Kernberuf das Geld nicht verdienen können. Ich muss was Neues erfinden. Ich gucke die Welt staunend an und sag, sie ist voller Themen, sie ist voller Geschichten. Und ich würde am liebsten jeden Tag 3 erzählen.
Ja, ja.
Kann man ja gar nicht. Aber manchmal ist nicht nur die Welt voller Geschichten, sondern mir läuft eine über den Weg und ich sag, boah, jetzt habe ich etwas begriffen, was andere vielleicht etwas später begreifen. Das will ich erzählen. Mhm. Und als mir das dauernd abgesagt wurde, immer diese Themen, bei denen ich sagte, ich sehe ein bisschen nach vorne, im Sport besonders. Die wurden gecancelt. Es wurde sehr der Mainstream verfolgt. Und da hatte ich nichts zu suchen. Und das hat mich erbost.
Ja.
Persönlich. Da war ich beleidigt.
Ja, also ich finde, es ist ja auch immer ein Beruf gewesen, bei dem man sehr viel Persönliches von sich reingeben muss, sehr viel Kreativität, sehr viel von den eigenen Werten, sehr viel von der eigenen Weltsicht. Und darum würde ich schon auch sagen, dass jede Enttäuschung, die man im Journalismus erfährt, leider eben dann für einen selbst, so geht mir das jedenfalls auch, immer auf der persönlichen Ebene natürlich auch ankommt, ja, weil man eben so viel von sich selber mit reingegeben hat. Das ist ja als Autor, Autorin auch nicht anders. Also man macht sich halt natürlich irgendwie auch angreifbar und verletzbar, wenn man Leidenschaft hat und wenn man von sich Sachen mit reingibt in die Themen, in die Herangehensweise.
Aber letztlich ist das eine Erfahrung, die, glaube ich, die man in jedem Beruf machen kann, vielleicht im Journalismus halt auch besonders krass, aber das ist, glaube ich, einfach eine Erfahrung, die man ganz leicht mal macht, dass man denkt irgendwie, seine Leistung im Beruf ist jetzt ganz besonders viel wert und wird gewertschätzt und plötzlich ändern sich die Vorzeichen aus irgendeinem Grund und auf einmal ist es halt gar nichts mehr wert, ne? Also das kann, glaube ich, immer jedem und immer passieren und ich glaube, wenn man es einmal erlebt hat, dann relativiert man vielleicht auch hinterher einfach bestimmte Dinge oder wertschätzt sie stärker, ja, wie auch immer, also.
Ich glaube auch, dass das, was ich ausgeführt habe, eben, du hast völlig recht, das bezieht sich auf viele Berufe. Ich glaube, beim Journalismus kommt aber vielleicht verschärfend hinzu, dass es eben dann oft mit so, wie soll ich sagen, mit so einem gewissen Duckmäusertum hinter den Kulissen einhergeht. Und das passt halt dann überhaupt nicht dazu, wie dieser Beruf nach außen sich immer präsentiert. Also als so unerschrocken, aufdeckerisch, gegen die da oben und so. Und wenn man dann aber das selber so, also es ist halt dann, da ist eine große Diskrepanz dazu, wie es halt dann tatsächlich oft in diesem erstaunlich hierarchischen Beruf zugeht, finde ich.
Aber es ist schon schön, wie viele Gemeinsamkeiten wir jetzt noch so mal eben alle herausgearbeitet haben. Das Schöne ist ja auch bei Journalistinnen, die sind alle immer neugierig und die sind dann alle immer bestens auf die Gäste vorbereitet. Wir haben gleich noch ein paar Parallelen. Sabine Weiß, Detlef Etten und Till Räther. Wir haben gerade eben schon gehört, wie viel es sie eint. Und zwischendrin klang auch mal an, dass Sabine erzählt hat, dass sie ja Krimis schreibt und dass sie historische Romane schreibt. Detlef Etten haben wir gehört, der hat was mit Opern gemacht und Sport. Till Räther schreibt Krimis, über einen reden wir nachher noch ganz ausführlich. Macht noch tausend andere Sachen, unter anderem auch einen Podcast. Also euch drei eint auch eine riesige Bandbreite.
Also für mich ist das halt so ein bisschen so, wenn ich mal einfach vorpreschen darf. Für mich Bitte. Ist das so, ich habe ja angefangen als Autorin mit historischen Romanen und habe dann ja auch den ein oder anderen historischen Roman geschrieben und hatte dann einfach große, große Lust, mich mal in einem anderen Genre auszuprobieren und dann gemeinsam mit meiner Agentin so ein bisschen rumgetüftelt, also was könnte ich sonst noch so schreiben und habe dann relativ schnell festgestellt, also der lustige Liebesroman-Typ, das bin ich halt eher nicht. Und habe dann hatte große Lust, einen Krimi zu schreiben, weil ich das halt auch selber gerne lese, Krimis und Thriller, und bin so zu meiner Sylt-Krimi-Reihe gekommen. Und heute ist das so ein bisschen so, ich sage immer, das ist so ein bisschen so, als ob ich zwei Köpfe hätte, weil das doch vom Stil her sehr, sehr unterschiedlich ist, die historischen Romane und die Krimis. Und das macht einfach sehr, sehr großen Spaß, das abwechselnd machen zu dürfen. Aber ich denke mal, Till, geht das da auch ähnlich. Du schreibst ja auch noch ganz andere Formen, wenn du da deine Glossen erwähnst. Also diese ganz kurze, knackige Form, dann die Romane. Das ist ja auch alles sehr unterschiedlich.
Ja, wobei ich das Gefühl habe, dass ich tatsächlich eher versucht habe, auch wenn Christian das jetzt eben so auf der breiten Leinwand gezeichnet hat, ich versuche eigentlich den Fokus eher immer enger zu ziehen jetzt im Laufe der Jahre. Und auch dieser Podcast, den ich mit meiner Kollegin Alina Schröder mache, der Sexy und Bodenständig heißt, ist ein Schreibpodcast für AutorInnen, als ja wirklich so ein Handwerks- und Psychologie des Schreibens-Podcast. Das ist eigentlich schon so das Thema, was mich am meisten interessiert. Und ich merke, dass es mir, je älter ich werde, umso schwerer fällt, diese große Bandbreite eben von der kleinen Glossenform über den mittleren Essay zum Porträt und dann zum Text in der Länge eines Krimis oder eines anderen Romans zu bedienen. Das fällt mir ehrlich gesagt von Jahr zu Jahr schwerer. Und ich strebe eigentlich eher so ein bisschen nach mehr Fokus. Ich finde das toll, wie du das so erzählst, dass du das abwechselnd machst. Historischer Roman, Kriminalroman oder so. Aber ich muss sagen, also schon Also das, was Detlef Fetten macht, mehr oder weniger doch weiterhin diese immer wieder neuen Themen, diese journalistischen Themen und diesen Blick auf die Themen im Alltag und in der Gesellschaft zu haben und das auch zu verschriftlichen und trotzdem noch die großen Sachen nebenbei zu machen und sei es unter großem Zeitdruck ein Olympiabuch. Das habe ich irgendwie nicht mehr drauf. Also ich merke, ich möchte mich eigentlich versuchen, mich immer mehr zu fokussieren.
Hast du da eine Erklärung für? Das würde mich mal interessieren. Also kannst du das erklären, woher das bei dir kommt, dieser stärkere Wunsch nach Fokussierung?
Ich habe das Gefühl, dass je mehr mich haben diese kleinen, nehmen wir es mal diese, also im Vergleich zum Roman oder zum Buch, diese kürzeren, diese journalistischen Texte, das verursacht mir schon, also ich meine, ich beschäftige mich, also auch an einer Kolumne oder an einer Glosse, an der ich arbeite, das beschäftigt mich einfach 2-3 Tage. Und damit es gut wird, ich sitze dann da nicht 48 Arbeitsstunden und feile an dem Text, aber ich denke darüber nach und das sind dann so Zeiten, in denen ich dann über nichts anderes so richtig tief nachdenken kann und dann finde ich, es geht so ein bisschen auf, weiß ich auch nicht, mir wird so diese Gleichzeitigkeit von vielen verschiedenen Dingen, das kann ich nicht mehr so gut, davon habe ich früher wirklich gelebt, ich fand das auch in der Redaktion, das war für mich das Allerschönste, ich sag mal im Vergleich zum Stern bei Brigitte so, einfach dadurch, dass es 6, 7, 8 verschiedene Ressorts gab und es war alle 20 Minuten, alle halbe Stunde ein anderes Thema, über das man diskutiert hat. Und das fand ich total toll, dass heute möchte ich lieber 3 Tage über ein Thema in Ruhe nachdenken, als alle 20 Minuten mich mit was anderem zu beschäftigen.
Ja, weil du ja auch natürlich rausgerissen wirst durch jeden kürzeren Text, den du einschiebst, ne? Und man fängt ja dann, natürlich ist es manchmal hilfreich, um vielleicht auch einen Abstand zu gewinnen, aber auf der anderen Seite verliert man eben auch gerade diesen Fokus, von dem du vorhin gesprochen hast. Das kann ich mir schon vorstellen.
Reden wir jetzt aber nur über kürzere Texte, weil ich habe jetzt gerade nur noch mal eben so eine, ist ja egal, welchen Buchladen ich aufgemacht habe, aber da sehe ich dann 14. September 2021, Hausbruch, Danowski, Till Räther. Treue Seelen, Roman, 24. Mai 2021. Bin ich schon depressiv oder ist das noch das Leben? 23. März 2021. Soweit zum Thema kürzer treten.
Wer Fokus? Und ich muss sagen, am Ende dieses Jahres auch. Also es war eigentlich so gedacht, dass dieses Jahr 2 Bücher erscheinen, nämlich das eine ein Essay über Depressionen im Alltag und so weiter im März und dann Krimi im Oktober. Das andere Buch, der Roman Treue Seelen, der sollte letztes Jahr erscheinen und der ist dann wegen Corona dazwischen geschoben worden. Ganz ehrlich, es war zu viel dieses Jahr. Es ist auch wirklich, also es hat eine gute Nebenwirkung. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man als Autor, als Autorin an was arbeitet und dann auch länger nichts veröffentlicht hat oder so, dann fragen einen die Leute immer, ja, was machst denn du gerade? Woran schreibst denn du gerade? Und was kommt? Und dann ist es manchmal so ein bisschen unangenehm, weil man hat vielleicht gerade nichts oder man weiß nicht so genau. Wenn man 3 Bücher in einem Jahr veröffentlicht, dann fragt einen niemand mehr, woran arbeitest du nun gerade und was kommt als nächstes. Also das fand ich ganz angenehm. Aber Christian, wirklich ganz ehrlich, das war zu viel dieses Jahr. Das ist zu viel. Und wenn du das so vorliest, auch das ist ja grotesk.
Vor allen Dingen in dem Kontext fand ich es jetzt sehr erheiternd da nochmal, weil ich dachte, Mensch, hast du irgendwas jetzt in der Vorbereitung, hast du vielleicht ein Datum falsch gelesen?
Ja, ich habe eine Glosse weniger geschrieben dieses Jahr. Vielleicht war es das.
Ja, Detlef, was sagst du zur Fokussierung?
Da halte ich gar nichts davon. Mhm. Ja, für mich persönlich. Also ich will niemandem, jeder muss ja seinen eigenen Entwurf finden. Und ich habe bei mir gemerkt, nach einer großen Krise, das war wirklich eine große, große Krise, aus der bin ich rausgegangen und habe wie besinnungslos für niemanden einen großen Text geschrieben. Der ist auch nie veröffentlicht worden. Und dann habe ich mich von Spiegel gesetzt und habe gesagt, so, jetzt 50, das war mit 50, jetzt hast du 2 Möglichkeiten. Du machst noch was oder du lässt dich gehen. Und dann habe ich mich begutachtet und habe gesagt, das, was mir am meisten am Leben gefällt und was mich immer beschäftigt hat, ob ich daran Geld verdient habe oder nicht, war Schreiben.
Ja.
Und dann habe ich angefangen, alles zu ändern, habe nur noch geschrieben, versucht nur noch zu schreiben, was ich schreiben will, ohne Besehen meiner Umstände. Was am Anfang schwierig war, weil die Umstände miserabel waren. Da war ich öfter mal an der Frage vom Till, bin ich depressiv oder lebe ich schon? Und ich habe dann mal meinen Freund Ernst Fuchs, das ist ein Künstler, der ist schon tot, besucht. Und das ist ein großartiger, extrem produktiver Mann gewesen. Da habe ich gesagt, Ernst, wie schaffst du es, jeden Tag zu arbeiten? Der hat jeden Tag gearbeitet, ein alter Mann. Und dann sagt er, ich zeig dir was. Und ist mit mir in seiner Villa in den Keller gegangen. Sagt er, da kommen sonst keine Menschen rein. Was siehst du hier? Dann habe ich gesagt, das sieht ja fürchterlich aus. Das sind ja lauter unfertige Bilder. Die standen eins hinterm anderen, wie Bücher. Sagt er, genau, alles unfertig. Wenn ich oben stehe und mal und ich merke, ich komme nicht weiter, ich habe keinen Einfall, dann stelle ich das Bild zur Seite, gehe in den Keller, hol mir ein anderes und mal das andere fertig. Und so arbeite ich jeden Tag. Und das war für mich wie eine Erweckung. Ich bin aus Wien zurückgekommen und seither arbeite ich jeden Tag. Und wenn es mit dem Roman nicht geht, lege ich den weg und schreibe an einer Biografie. Wenn es da nicht geht, mache ich was anderes. Jetzt habe ich das Theaterschreiben für mich entdeckt, relativ erfolgreich. Und ich glaube, wenn ich nicht jeden Tag schreiben dürfte, täte ich mich sehr schwer, mich zu motivieren, das Leben heiter zu finden.
Ist mal Schreibblockade andersrum. Mhm.
Total andersrum.
Ja.
Hier, ich habe hier 5 unveröffentlichte Romane. Einer davon ist, glaube ich, gut. Die interessieren mich nicht mehr. Die liegen einfach rum.
Das bewundere ich.
Ja, ich bin auch total geplättet gerade. Also
ich wollte dich gerade fragen, Sabine, kannst du dir vorstellen, so, also ich finde eigentlich dieses Prinzip, immer wieder was sozusagen, also viele verschiedene Sachen, also ich lese zum Beispiel so, ich lese immer so 10 Bücher gleichzeitig und wenn ich irgendwie merke, ich möchte eigentlich jetzt auch was anderes lesen, nehme ich wieder eins und lese es dann weiter, aber könntest du dir vorstellen, ich finde es eigentlich dieses Prinzip, immer sowas in der Mache zu haben, aber ganz viel in der Mache zu haben, ich könnte so überhaupt nicht arbeiten, könntest du das? Es macht für mich total Sinn, wenn Detlef das erzählt, aber ja.
Also mir macht das auch überhaupt nichts aus, zum Beispiel theoretisch jeden Tag zu arbeiten. Also das finde ich gar nicht schlimm. Also auch auf den Sonntag sich dann nochmal ranzusetzen, nochmal eine Seite zu schreiben oder zwei oder ein bisschen was zu recherchieren, zu lesen. Das macht mir total Spaß. Aber ich genieße das aber auch einfach mal, alle 5 gerade sein zu lassen und irgendwie im Garten zu sitzen und rumzuwursteln oder was zu lesen oder vor allen Dingen Sport zu machen. Das ist halt für mich einfach auch wichtig. Also ich habe... das ist dann nur beunruhigend, wenn ich weiß, ein Abgabetermin naht und jetzt habe ich irgendwie eine Woche lang nur rumgewurschtelt und gelesen und recherchiert, dann wird's beunruhigend, ja, aber ansonsten kann ich das auch ganz gut. Kann mir aber schon vorstellen, dass das eine gewisse Struktur auch in den Tag einfach bringt, wenn man sagt, okay, ich schreibe jeden Tag. Klar. Was für einen Rhythmus hast du denn, Till?
Für mich beginnt das ernsthafte Schreiben mit dem Abgabetermin und der Abgabetermin verursacht das Schreiben und das ist eigentlich das, was mir vom Journalismus geblieben ist, jetzt im Bücherschreiben, ist diese Fixierung auf die Deadline. Das ist einfach das, das brauche ich. Ich habe das aber auch, ich meine, mir macht es auch sehr, sehr große Freude. Mache das nicht so, also ich habe eher dann so auch immer wieder, ich sehe schon dann auch so Plattformen wie Twitter oder so als so ein Outlet für so kleine kreative Mini-Schübe oder so. Und ich schreibe schon auch die ganze Zeit gerne, Aber gerade so beim Arbeiten an größeren Projekten oder so, also ich brauchte zwischendurch auch immer mal wieder 2-3 Monate, in denen ich nicht daran schreibe und denen ich eigentlich ganz wenig schreibe. Ja. Brauche irgendwie länger, meine Batterien aufzuladen.
Aber 10 Bücher parallel lesen, also ich tue mir ja schon schwer, wenn ich ein Buch habe, wo es kein Hörbuch zu gibt und ich dann morgens auf dem Crosstrainer aber jetzt unbedingt weiterhören will und ich muss dann was anderes dazwischen packen, wo es kein Hörbuch gibt. Deshalb bin ich immer froh, wenn es auch ein Hörbuch gibt, dann schlägst du abends E-Book zu und morgens auf dem Crosstrainer kannst du weiterhören.
Ja, das kenne ich schon auch. Das mache ich auch gerne. Also mit dem, dieses auf mehreren Plattformen. Ich habe immer mindestens 1-2 Sachen. Also ich lese nachts auf dem E-Reader, weil ich dann kein Licht anmachen muss und abends dann auch das irgendwie so eine ganz angenehme Tagesendmarkierung finde, wenn man schon im Dunkeln liegt und noch liest. Und tagsüber lese ich in gedruckten Büchern. Das sind dann immer schon automatisch irgendwie mindestens 2 und dann lese ich viel für die Arbeit an den Romanen, lese ich einfach viel und da lese ich alles Mögliche dann auch durcheinander.
Sabine, du musst wahrscheinlich eher mehr auf Papier lesen. Lass uns nämlich mal auf das Buch kommen, was jetzt in 4-5 Wochen erscheint, sprich im November, der nächste historische Roman.
Ja, genau, Gold und Ehre, das ist ein epischer historischer Roman, Amsterdam und Hamburg im 17. Jahrhundert, knüpft locker an meinen historischen Roman Krone der Welt an, der jetzt im letzten Dezember erschienen ist und erzählt, ja, so ein bisschen den Aufstieg der Niederlande zur Weltmacht, aber eben auch die Verknüpfung in andere Städte und gerade Gold und Ehre hat einen ganz starken Handlungsstrang. Also die Hälfte des Romans spielt bestimmt in Hamburg, weil sehr viele Niederländer damals ausgewandert sind in andere Städte und unter anderem Hamburg und dort eben auch bestimmte Techniken mit hingebracht haben, sowohl architektonisch als auch zum Beispiel die Zuckersiederei oder so. Und ja, da schlage ich so einen ganz großen Bogen, geschichtlich und persönlich.
Toll. Was heißt persönlich? Also ich meine, wenn du selber schon sagst episch, dann sag ich dir, normal streike ich immer ab 500 Seiten, sage ich immer, ach bitte, geht's nicht auch kürzer? Und wenn ich dann historischer Roman und dann 704 Seiten.
Ja, also vor allen Dingen in meinem Vertrag steht immer nur 500. Ich mache irgendwas verkehrt. Also wenn die Romane tatsächlich so viel zu lang werden.
Musst du dann was draufzahlen,
also,
oder?
Ja, genau. Nein, alles gut. Ich finde das halt sehr reizvoll, also wirklich diese Geschichte auf verschiedenen Ebenen zu erzählen, eine Familiengeschichte, die eben auch einen Teil der niederländischen Geschichte miterzählt, also die Belagerung Amsterdams, die Entwicklung des Hauses Oranien, also des niederländischen Königshauses, wie das zu der Zeit gewesen ist, die Geschichte der Architektur, die Entdeckung, also da spielt unheimlich viel rein, was auch eben alles recherchiert werden muss. Und deswegen stapeln sich bei mir, wenn ich einen historischen Roman schreibe, eigentlich die ganze Zeit immer nur Bücher. Ich trage immer nur große Bücherstapel in die Bibliotheken rein und raus. Also es ist schon erstaunlich, was man alles so recherchieren kann, wenn man es gerne möchte. Und ich finde das fundamental wichtig, das auch zu tun.
Wo hast du eigentlich Geschichte studiert?
In Hamburg. Ah. Ich bin Hamburgerin und habe auch in Hamburg studiert, ja. Deswegen ist Gold und Ehre für mich, hat halt so einen speziellen Bezug. Es ist eigentlich der erste Roman, der auch zum großen Teil in Hamburg spielt. Und ich erzähle eben die Geschichte des Baus des ersten kleinen Michel, des ersten Michel mit, der ersten St. Michaeliskirche. Okay. Und das hat für mich eben auch einen persönlichen Bezug, weil mein Vater ist damals in dem heutigen Michel konfirmiert worden und meine Eltern sind dort getraut worden und das ist für mich so ein ganz schöner Bogen, den ich da irgendwie auch so ein bisschen mit einbringen kann, für mich emotional sozusagen.
Erscheinungstermin sage ich dann jetzt nochmal ganz genau am 26.11.
Ja, vielen Dank, Christian.
Detlef.
Ja.
Historische Romane. Ist das was dich fasziniert? Also wenn ich jetzt an Oper denke, dann denke ich natürlich direkt, das muss passen.
Beeindruckt mich über die Maßen. Da hätte ich große Schwellenangst. Also das traue ich mir nicht zu. Wenn das gelungen ist, ist das eine Form von Denken und Umsetzen von Gedanken. Da habe ich den größten Respekt vor. Ich sehe da, wenn es dann gelingt, dann kommt ja Geschichte leicht daher. Dann wird Geschichte zum Film. Das ist Kunst. Das ist, da muss man sich schon sehr zusammenreißen und sehr diszipliniert sein, dass man es zum guten Ende bringt.
Pass auf, ich mache mich jetzt mal beliebt oder unbeliebt, könnt ihr euch aussuchen. Bei Sabine im Zweifel beliebt. Schreiben Frauen die besseren historischen Romane?
Fragst du mich das?
Frage ich die Runde.
Fragst du die Runde?
Ich habe so den Eindruck, also alles, was, wenn ich so mal gucke, historische Romane, dann lande ich ganz oft bei Frauen.
Das, warum eigentlich?
Till, du bist der Frauenversteher.
Wollte jetzt gerade schon sagen, Frauen schreiben eh die besseren Romane, grundsätzlich. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, wenn ich darüber kurz philosophieren darf, ich glaube, das ist erstens mein Eindruck, weil mich viele so, ich habe so das Gefühl, dass es erst seit 10, 20, 30, 40 Jahren überhaupt so die, so ein Bewusstsein dafür gibt, dass es eben auch andere Themen gibt, als der Mann geht aufs Meer hinaus und muss noch den einen großen Fisch fangen, oder der Mann kommt aus dem Krieg und muss seine Traumata verarbeiten. Es gab ja ganz viele so weiblich konnotierte Themen, Hausarbeit, Kindererziehung, Kinder großziehen und so weiter und so fort, die irgendwie immer so verschmäht waren und wo man dann erst so in den 70er, 80er Jahren wo es ein größeres Bewusstsein dafür gab. Und da finde ich, dass das einfach so, das hat so eine literarische Frische von der Thematik her, zum Beispiel so bei Elena Ferrante und so, das finde ich halt total als männlicher Leser super interessant, weil das Sachen sind, die nicht so nah an meiner Erfahrungswelt dran sind und die auch nicht so an den literarischen Klischees so nah dran sind. Und ich würde schon sagen, dass auch so historische Romane natürlich oft davon leben, dass eben nicht die Geschichte von Herrschern und von Rittern und von Herzögen und so weiter erzählt wird, sondern dass eben auch die Geschichte, die Alltagsgeschichte erzählt wird. Und ich würde schon sagen, also wenn die These zu steil ist, Sabine, dann korrigier mich, aber so Alltagsgeschichte im Mittelalter oder in der frühen Neuzeit ist natürlich auch zu einem ganz großen Teil Frauengeschichte, weil eben das damals, also alleine ein Kind am Leben zu erhalten, war dramatisch und das ist ein an sich schon großartiger Stoff. Und das sind also, glaube ich schon, dass das oft tolle Geschichten aus der Lebenswirklichkeit von Frauen sind, die, wo man als männlicher Autor vielleicht nicht so den Zugang hat.
Ja, das mag sein. Wobei ich würde jetzt tatsächlich auch eine Lanze brechen für meine männlichen Kollegen, weil es gibt einfach auch sehr viele erfolgreiche und gute historische Romanautoren heute, wie Daniel Wolf zum Beispiel, McLaurin, Ulf Schiewe, die ja sehr, sehr, auch sowohl Alltagsgeschichten als auch Herrschergeschichten schreiben können und im Normalfall halt auch beides verquicken, ne? Aber das ist sicherlich wahr und gerade das macht es ja auch so spannend, dass man im Laufe der, seit jetzt meinetwegen der Name der Rose oder die Päpstin, der Medikus so große Erfolge gewesen sind, hat man einfach wirklich eine ganze Welt neu entdeckt und auch zugänglich gemacht. Also das war für mich halt zum Beispiel auch ganz toll. Damals bei meinem ersten historischen Roman, der spielt halt vor dem Hintergrund der Französischen Revolution zum Teil. Und da hat dann irgendwann eine Leserin mal zu mir gesagt, ja, das war so klasse. Und ich konnte mit meiner Tochter, die in der Schule Französische Revolution macht, ich konnte richtig mitreden, weil ich das in ihrem Roman gelesen habe und das diese ganze Historie so aufgenommen habe. Und das hat mich damals unheimlich stolz gemacht, weil das war auch was ich mal spannend finde. Also wirklich so ein Stück Geschichte leichter zugänglich zu machen und wieder ans Licht zu holen.
Also deshalb habe ich vorhin auch diese etwas dusselige Frage gestellt, wo du Geschichte studiert hast, weil ich Geschichte in Berlin studiert habe in den frühen, mittleren 90er Jahren und ich musste dann daran so denken, das knüpft für mich auch fast schon wieder so ein bisschen an dieses Gespräch über den Journalismus vor 10, 15 Jahren und den Niedergang von Thematiken und so weiter und Zugängen an. Damals war das immer so, es gab halt die Leute, die Geschichte auf Lehramt studiert haben und dann gab es die Magisterstudierenden in Geschichte und eigentlich wurde einem damals irgendwie nur gesagt, was wollt ihr eigentlich hier? Also es gibt vielleicht, wir sind ein Institut, das hat vielleicht alle 3 Jahre eine wissenschaftliche Mitarbeiterstelle und alle, die hier nicht sowieso super sind, warum sitzen die 3000 Leute, die auf Magistergeschichte studieren? Also es gab so eine Abwehr, die Struktur hat einen so richtig abgewehrt und es gab überhaupt keine, also dieses, das System hat überhaupt keine Vorstellung von der eigenen Bedeutung und überhaupt keine Innovationskraft. Und ich habe so jetzt gerade, wenn du so gesprochen hast, habe ich gedacht, wie super wäre das damals gewesen, wenn man im Geschichtsstudium an der FU Berlin am Friedrich-Meinecke-Institut dafür sensibilisiert worden wäre oder wenn jemand eine Vorstellung davon gehabt hätte, hey, und wisst ihr was, ihr könnt vielleicht historische Romane schreiben, wenn ihr hier durch seid. Spezialisiert euch doch schon mal auf was, wo ihr denkt, das ist eine interessante Epoche oder das ist eine Kultur, da würde ich gerne noch mehr drüber wissen. Aber das hieß eigentlich die ganze Zeit nur, ja, viel Spaß hier, macht schon mal euren Taxischein nebenbei. Also so eine super Berufsperspektive, die aber dann erst im Nachhinein gesehen wird, was ich irgendwie total schade finde. Ich frag mich, ob heute Studierende auf sowas vorbereitet werden. Ich glaube wahrscheinlich nicht.
Ja, zumal, was ich so schade finde, ist, dass so eine gewisse Muße fehlt. Also klar werden einige das haben, aber dass so eine Muße fehlt, in der Masse sich mal mit dem Thema in der Tiefe auseinanderzusetzen. Ja. Also wo wir jetzt wieder beim Thema fokussieren, zum Beispiel auch wären. Also wenn ich immer so lese, so jetzt 17. Jahrhundert, meinetwegen so Bildungsreisen, die man damals ja gemacht hat, wo man dann irgendwo hingereist ist und sich angeguckt hat, okay, die Architektur in Rom oder die ganzen Gemälde in Rom oder was auch immer.
Und ja, man hat sich 3 Monate Zeit gelassen.
Genau, was für eine Zeit man sich damals gelassen hat, oder man hat dann Besuch gemacht und dann wohnte man eben wochenlang bei irgendjemandem. Da war nicht so, wir kommen auf ein Wochenende vorbei, sondern wir sind jetzt da und dann lässt man einfach immer dann diese Situation auf sich wirken. Also, und diese Muße ist einfach verloren gegangen.
Ja, das stimmt.
Deshalb dauert der Podcast heute auch wahrscheinlich wieder stundenlang, weil wir diese Muße haben. Ich finde es überragend und ich hoffe, dass das auch all denen so geht. Übrigens, Till kriegt das noch besser hin als ich mit diesen ZuhörerInnen. Till, sagst du es einmal? Ich war so begeistert beim Podcast bei dir.
Ich bin auch tatsächlich, also ich muss sagen, ich hadere damit. Es geht mir, also insofern, als ich mich frage, auch immer wieder, ist das jetzt so der letzte Stand? Hat das auch was Ausschließendes? Hat das mir was Einschließendes? Ich bemühe mich, ZuhörerInnen und JournalistInnen zu sagen und auch so, dass ich es nicht so deutlich bemüht mache.
Ich habe da mal eine Frage. Ich mache gerade ein kleines Wörterbuch und da ist mir aufgefallen, diese Gender-Geschichte mit den Innen funktioniert nicht mehr mit schlechten Substantiven. Also nehmen wir Verbrecher. Gibt's VerbrecherInnen?
Ja, na klar.
Klar, es gibt auch GanovInnen.
Ja? Sagt man MörderInnen?
MörderInnen, ja,
schon. MörderInnen ist was Besonderes.
Ich habe jetzt tatsächlich meinen ersten Krimi gelesen und gehört, da fällt es einem ja noch mehr auf, wo gegendert wurde. Darüber reden wir gleich. Ich möchte noch mal einen zurückgehen, Sabine, weil es ja nun komplett was anderes ist, Krimi und historischer Roman. Und wir haben vorhin auch mal über Pseudonyme gesprochen. Es gibt ja viele, die sagen, komm, pass auf, bei einem Räter weiß ich, da ist immer Räter drin. Egal, ob der jetzt einen Krimi schreibt oder ob der einen Roman schreibt, das lese ich 3-4 Sätze, da weiß ich, okay, ist Räter. So, du sagst, ich bin Sabine Weiß und ich schreibe sowohl das als auch das.
Also ehrlich gesagt hatte ich mich auch darauf eingestellt, dass der Verlag sagen würde, wir hätten gerne ein Pseudonym, aber der Verlag fand das nicht relevant und dann war das für mich auch in Ordnung. Also es ist so, dass die Leserschaft unterscheidet sich zum Teil sehr stark. Es gibt Leute, die lesen alles von mir, aber es gibt eben auch welche, die lesen halt lieber die historischen Romane oder die Krimis. Das sehe ich auch an den, wenn ich Lesungen mache, auch sehr deutlich. Und ja, also klar überlege ich manchmal, ist das jetzt gut gewesen? Hätte ich mir jetzt vielleicht auch ein blumiges Pseudonym ausdenken sollen oder so? Aber auf der anderen Seite, ja, hey, so bin ich jetzt. Also ich schreibe das nun mal beides und take it or leave it. Also keine Ahnung. Ich Weiß man, ob man es richtig macht, weiß man sowieso nie.
Mit dem Pseudonym, da sei an dieser Stelle auf die Folge mit dem großartigen Andreas Altmann verwiesen.
Ja, die habe ich auch neulich gehört. Herrlich.
Der dann uns erklärt, was Bonnet eigentlich auf Deutsch heißt. Beim Schreiben stelle ich mir die Frage, die der Leser dem Schriftsteller unweigerlich stellt. Warum erzählst du mir das? Es muss einen erotischen Reiz geben. Das Gefühl, das Buch ist heiß. Es enthält Informationen, die man unbedingt braucht. Wo habe ich das gefunden? Till Räther, Detlef Hetten oder Sabine Weiß? Wer hat es auf seiner Seite?
Wer ist der Depressivste?
Ich sag nichts. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, ja.
Es findet sich, Till hat es ja vorhin auch schon mal erwähnt, dass sein Podcast auch Schreibtipps anbietet. So.
Ja.
Und das ist einer von diesen 50 Schreibtipps.
Ach, richtig. Okay, ja, das kann sein. Ja. Du, das ist mit der Fokussierung ist das so eine Problematik. Aber wir haben ja sozusagen 50 Schreibtipps aus dem von Hemingway bis Internet und haben so gängige Klischees, was es mit Texten, dem Leiden beim Schreiben und so weiter und so fort auf sich hat und haben die auf ihre Brauchbarkeit abgeklopft. Mhm. Das ist ganz interessant, weil ich habe das mir gerade angehört und habe so gedacht, weiß ich auch nicht. Er hat das jetzt wirklich total vergessen. Das ist
47.
Ja, absolut. Sehr raffiniert, Christian. Aber es deckt sich doch auch, es ist so lustig, weil wir, wenn wir jetzt über unsere Uni-Zeit und so gesprochen haben, ich habe im anderen Hauptfach Nordamerika-Studien mit Schwerpunkt Literatur und Kulturwissenschaft studiert und da hatte ich tatsächlich ein Seminar, was ganz modern war über das Begehren nach dem am Text sozusagen, am Beispiel von so einem etwas von einem Nabokov-Roman Ada oder das Begehren. Also ganz klar, man muss natürlich, viele von diesen Schreibtipps sind total aufgeblasene Banalitäten und letztendlich sagt dieser Tipp ja nichts anderes als, man muss Lust haben, einen Text zu lesen, sonst liest man ihn nicht. Also ja, große Erkenntnis, viele Worte.
Aber schön verpackt.
Ja, von wem war das? Weißt du das noch zufällig?
Mac Wolitzer.
Ach ja, natürlich. Sehr beliebte Autoren, in meinem Freundeskreis zumindest.
Sabine, wir wollen ja jetzt in der dritten Runde über Krimis sprechen. Wenn du sagst, Hamburg reizt mich, Amsterdam reizt mich, dann habe ich jetzt gedacht, okay, dann muss es ja eigentlich eine andere Insel sein, aber dann hat es dich doch auf Sylt verschlagen.
Ja, das hat den Grund, dass ich irgendwie wie viele Hamburger bin ich als Kind verschickt worden nach Sylt und bin eigentlich seitdem in regelmäßigen Abständen immer wieder auf der Insel gewesen und habe so eine gewisse Entwicklung beobachten können und habe natürlich auch eine gewisse Liebe zu Sylt, ist ja klar, also zumindest zu der Natur. Auf der anderen Seite wollte ich für meinen Krimi gerne eine bestimmte gesellschaftliche Fallhöhe haben und die habe ich eben nicht auf Hallig-Hooge oder Neuwerk. So einfach ist das.
Die hättest du auch in Düsseldorf.
Na, ich wollte eine Insel. Und ich wollte die Nordsee.
Ach so. Wann gibt's, also der historische Roman kommt jetzt und das heißt, im nächsten Jahr gibt's dann die nächste Folge auf Sylt oder wie machst du das? Oder ist Sylt genau. Schon fast fertig?
Ja, die ist jetzt gerade im Lektorat, gerade letzte Woche abgegeben und wird Ende März erscheinen.
Die sechste Folge von Frau Lammers.
Ganz genau, sechste Folge von Frau Lammers, ja. Das ist auch ganz unglaublich, dass ich jetzt schon die sechste Folge schreiben durfte. Und das ist halt echt ganz besonders schön. Also ich weiß nicht, das wirst du, Till, ja wahrscheinlich auch erleben, dass auch die anderen Romane, die früheren Romane halt auch nachgekauft, nachbestellt werden. Also ich kriege hier immer regelmäßige neue Auflagen, was mir zeigt, dass doch die Leserinnen auf die Geschichte dieser Figur, die so ein bisschen nebenbei erzählt wird. Also jeder Fall ist natürlich abgeschlossen, wie das so üblich ist in diesen Reihen. Aber trotzdem gibt es ja eine übergelagerte Geschichte. Und das finde ich schon toll, dass es Leserinnen gibt, die da von vorne nochmal einsteigen und auch die anderen Fälle lesen. Das ist ganz herrlich.
Was eine Überleitung, weil wir sind dann natürlich auch bei dir, Till, und bei dem gerade brandneu erschienenen nächsten Danowski.
Ja.
Auch der sechste.
Auch der sechste. Ja, ich habe ein bisschen länger gebraucht als Sabine. Ich habe auch zwischendurch 3 Jahre Pause gemacht. Aber wir haben beide auch einen Krimi, wegen der vielen Gemeinsamkeiten, der auf in einem Offshore-Windpark spielt.
Ja, ich habe deinen tatsächlich
Tödliche
auch als,
See-
genau,
und
gelesen.
Fallwind. Jetzt muss
ich natürlich
noch
zuerst so, Entschuldige,
ein Libretto so schreiben über einen Offshore-Windpark.
Ja,
dann,
genau. Nee, ich habe deinen Roman natürlich sofort gelesen als erstes, weil als ich herauskristallisierte, dass ich diese Idee jetzt, also das war eine Idee, die ich schon länger hatte, weil ich einfach dieses Closed Set, ich mochte diese Idee
total faszinierend.
Ja. Und als dann der Verlag gesagt hat, ja, okay, darfst du jetzt schreiben, habe ich natürlich als erstes sofort deinen Roman gelesen, um auszuschließen.
Aber der ist ja wirklich, das ist ja völlig anders. Also,
genau.
Ja.
Habe ich dann auch beruhigt festgestellt.
Warst du auch in diesem Schulungszentrum da bei Flensburg zufällig?
Nee, leider nicht, weil ich das jetzt während der Corona.
Ach so, ja, klar, logisch, ja. Weil ich hatte die naive Vorstellung, ich könnte auf so ein Windrad, weil mich das so wahnsinnig fasziniert hat, auf See. Aber man braucht da irgendwie so eine Hochseelizenz und das war mir dann doch zu viel Aufwand, ehrlich gesagt. Aber es gibt bei Flensburg so ein Schulungszentrum für diese Techniker, wo die halt so eine Gondel auf ebener Erde zerlegt haben. Und ja. Ach, wie schön. Also das Recherchieren, und ich muss auch sagen, das ist auch die Verbindung, und da bin ich dann doch auch wieder, ja, das ist vielleicht doch auch was Ähnliches, was Detlef erzählt hat von diesem, so täglich diese Geschichten. Ich schreibe die dann nicht täglich auf, aber ich muss sagen, ich finde schon auch irgendwie jeden Tag oder jede Woche irgendeine Geschichte quasi auf der Straße oder beobachte das im Supermarkt oder mir wird was erzählt. Und das ist, also diese Recherche und diese Sammlungsphase für so einen Krimi ist für mich ist wirklich was ganz, ganz Kostbares und was ganz Schönes. Und bei dem sechsten, der spielt in der Kurklinik, habe ich da irgendwie auch, muss ich sagen, also eigentlich so auch so Themen, die eher so ein bisschen unangenehm sind, wie jetzt eben zum Beispiel so ein abgeschlossenes Setting in der Hochsee oder eben Offshore-Windpark oder eben auch so Kurklinik und so weiter. Das macht mir dann Freude, dem so Geschichten abzugewinnen.
Hast du das Beinhardt recherchiert vor Ort in der Kurklinik?
Also ehrlich gesagt, ich habe meine Mutter war vor 2 Jahren oder so in der Kurklinik und ich habe sie da einige Male besucht und es hat mich dann oft so runtergezogen, weil sie in so einer wirklich recht einfachen und auch so, es gibt ja in Norddeutschland so einen Überschuss aus diesem Kurboom der 70er Jahre, so wirklich übelste Waschbeton-Kurkliniken, eine neben der anderen. Und mich hat es dann immer so ein bisschen deprimiert, weil ich auch gemerkt habe, sie fühlt sich da nicht wohl. Und dann habe ich so gedacht, ja, das wäre ein super Aufenthaltsort für deinen Kommissar, das ist genau der Richtige. Hier könnte sich so richtig unwohl fühlen. Und in dem Moment, wo ich dann so das Gefühl habe, ich kann das mich unwohl fühlen verwenden, ich kann daraus was machen. Das ist ja auch beim journalistischen Schreiben oft so, finde ich, dass man bei einem Porträt oder bei einer Geschichte merkt, hier ist mir was unangenehm, da ist was Interessantes. Und so finde ich das bei den Recherchen auch. Und ich war dann ganz froh, habe dann meine Mutter noch lieber besucht, weil ich wusste, ich arbeite auch.
Danowski Fallwind, haben wir gerade gehört, war der dritte, so, und jetzt aber dann.
Es geht
noch
alles durcheinander, ja.
Ja,
der neue ist Hausbruch.
Der neue ist Hausbruch. Sabine, du wusstest wahrscheinlich sofort die Doppeldeutigkeit. Ich, obwohl ich mal 3 Jahre in Hamburg gelebt habe, nicht.
Ja, natürlich.
Klär Detlef mal auf und alle, die nicht aus Hamburg kommen.
Hausbruch ist
in Hamburg gearbeitet.
Ja, ich wollte gerade sagen, also als du beim Stern warst, hieß, glaube ich, die Autobahnausfahrt. Nee, wie heißt denn die jetzt? Die haben sie tatsächlich umbenannt. Ich glaube, da steht sogar auch Hausbruch inzwischen an der Autobahnausfahrt. Das war, ja. Jedenfalls ist es ein Stadtteil von Hamburg, südlich der Elbe, ziemlich nah an der A7, direkt hinterm Elbtunnel, die erste oder zweite Ausfahrt, will mich nicht festlegen, vielleicht auch die dritte. Eigentlich so ein Stadtteil so am Rand des Naturschutzgebietes, Fischbeker Heide, Einfamilienhäuser. Es geht aber tatsächlich in dem Buch auch um eine Frau, die sich sozusagen in ihrer eigenen häuslichen Welt sehr eingesperrt und diese Welt auch als sehr beschädigt empfindet, weil ihr Mann sie außerordentlich schlecht behandelt und sie misshandelt. Daher wahrscheinlich schon auch so ein bisschen diese Doppeldeutigkeit.
Spannend beschrieben.
Schön.
Ich kenne das Buch jetzt schon. Ich habe dann immer die Gefahr zu spoilern. Der Autor selber soll dann in die Verlegenheit kommen. Also erstens war 3 Jahre Zeit. Alle haben sich gefragt, macht Danowski weiter? Und wenn du die ersten 100 Seiten liest oder 120 Seiten liest, dann fragst du dich immer noch, macht er jetzt weiter oder macht er nicht weiter? Und wenn wir diesen Podcast hier gehört haben, dann werdet ihr euch das immer noch fragen, macht er jetzt weiter oder nicht weiter? Aber
also er möchte nicht weitermachen. Er kommt in dieser Kurklinik tatsächlich zu dem Ergebnis, dass er möglicherweise dass er nicht den richtigen Beruf damals gewählt hat, als er Polizist geworden ist. Dass es erstens für ihn von seiner persönlichen Psychologie her nicht der richtige Beruf ist. Er hadert schon aber auch so damit, dass er so merkt, wie sehr er an dieser Autorität, die ihm die Funktion bei der Polizei verleiht, also dass das so Teil seiner Persönlichkeit geworden ist. Und es macht ihm eigentlich Angst, dass er sich fragt, wer bin ich eigentlich noch? Interessant, auch so ein bisschen so diese Frage, wer bin ich eigentlich, wenn ich nicht mehr Journalist bin? Das hatte bei mir damals, als ich aufgehört habe, in der Redaktion zu arbeiten, das ist ja auch so ein Bedeutungsverlust, den hat er noch viel intensiver. Und er möchte sich dann eigentlich davon lösen, aber ich kann jetzt schon sagen, dass die Serie auf insgesamt 10 Bände angelegt ist und er wird nicht... Er wird in den letzten 4 Bänden nicht als Zeitungszusteller oder Autor von historischen Romanen oder als Privatdetektiv arbeiten. Also es kommt was dazwischen. Das kann ich schon spoilern, glaube ich.
Er könnte ja auch in dem Heim arbeiten. Er könnte ja auch, das lernen wir ja auch, weil er mit Menschen gut umgehen kann, könnte er auch so ein Heim führen.
Ihm wird eine seiner Tischnachbarinnen sagt, er hätte ja administrative Erfahrung, die hat er natürlich als Beamter im höheren Dienst oder im mittleren Dienst angefangen, aber er will halt gerade mal, und sie meinte, es werden immer Leute gesucht in der Heimleitung, man muss sich da nur ein Jahr umschulen lassen oder so, und er sagt dann aber ja, er würde gerne mal was nicht mit Menschen machen, wenn er irgendwas Neues macht.
Also das heißt, es geht im Krimi weiter?
Ja, und ich glaube, dass es interessant ist zu gucken, wie man so eine Serienfigur dann auch, das ist, was Sabine schon erzählt hat, das ist bei mir auch so, dass sich so diese Figur natürlich weiterentwickelt, beziehungsweise dass sie auch Dinge erlebt, die sie irgendwie prägen, dass es so eine Rahmenhandlung gibt. Und ich möchte wirklich versuchen, diese Figur auch innerlich irgendwie so weit wie möglich, also diese Spannung zwischen dem, was er eigentlich will, nämlich nicht mehr bei der Polizei arbeiten und dann aber aus bestimmten Umständen, die ich jetzt nicht spoilern will oder kann, doch weiter bei der Polizei arbeiten müssen und da auch sich erpressbar gemacht haben für möglicherweise korrupte Vorgesetzte oder so. Also diese Spannung möchte ich wirklich noch eine Weile auskosten.
Müssen wir jetzt wieder 3 Jahre warten?
Nee. Ich mache das jetzt, also das, ich mache das wie Sabine jetzt. Im Ernst. Also es ist schon so der Plan. Ich würde gerne, ich habe auch tatsächlich, ich habe einen Roman über die 80er Jahre geschrieben in West-Berlin, über die Tschernobyl-Zeit in West-Berlin, der ist diesen Sommer erschienen, Treue Seelen. Und ich würde gerne weiter so Romane, die in der jüngeren Vergangenheit der Bundesrepublik spielen. Also der nächste würde in den 70er Jahren spielen, schreiben. Und es, also Sabine ist da echt ein Vorbild für mich. Das würde ich gerne so abwechselnd versuchen hinzukriegen.
Auch da hätte ich dann gleich noch ein paar Tipps für dich. Adenauers Akte zum Beispiel haben wir mal im Podcast gehabt. Oder aber tatsächlich Monschau und der Pockenausbruch. Ja, auch okay. Anfang der 70er. Das hat mich echt tatsächlich auch total gepackt. Du hast auch gesagt, oder wenn wir gucken, also den habe ich jetzt schnell gelesen. Schneller gelesen als alle anderen davor, weil er kürzer war.
Ich versuche seit vielen Jahren, kürzer zu schreiben. Und das ist auch eine das empfinde ich als eine Leistung, auf die ich bin nicht oft auf Sachen stolz, die ich gemacht habe, aber ich bin stolz darauf, dass der zum Beispiel jetzt 200 Seiten kürzer ist als der erste, der vor 7 Jahren erschienen ist. Ich finde, das ist, also ich finde, dicke Bücher sind ein Wert an sich, aber ich finde, mein Ziel ist eigentlich, was ich am Anfang für mich persönlich Fokussierung genannt habe, ich versuche mich irgendwie auch, ich möchte das knappe halten. Und ich möchte auch Leuten einen Gefallen tun, die dann noch Zeit haben möchten, weiß ich nicht, Tödliche See von Sabine zu lesen oder ein Buch von Detlef zu lesen oder auf seiner, es ist einfach 500 Seiten, wow, ja, das ist im historischen Roman, wo man dieses Epische braucht, da finde ich, geht es und dann, ja.
Sag mal, aber Till, geht es dir dann auch so? Ich habe das manchmal, also man als Autor, man gibt da ja so viel Herzblut in eine Geschichte rein und man schreibt und man arbeitet lange daran und man recherchiert und also jetzt für den Krimi auch. Also ich spreche ja auch viel mit Experten und so weiter. Und dann kommen die Leser und dann sagen sie, oh, ich habe das mal eben in einer Nacht so weggesogen. Ja? Oder in zwei. Und dann denke ich immer, wow, okay, ich habe da jetzt irgendwie ewig monatelang dran gearbeitet. Aber ich meine, es ist natürlich auch irgendwie...
Aber wie lustig, darüber habe ich noch nie nachgedacht, aber das stimmt natürlich. Das ist wahr.
Die Frage habe ich nämlich tatsächlich auch schon mal an einen Autor gestellt, an einen Autoren in dem Fall gestellt und gesagt, Mensch, wie scheiße ist das? Du sitzt da ein ganzes Jahr und unser Eins setzt sich abends um 7 dahin und macht morgens um 6 dann das Buch zu, wenn es einen so packt.
Nee, aber das hört sich jetzt vielleicht sehr heilig an, wenn ich das so sage, aber ich sag's trotzdem. Also alleine zu wissen, dass einem jemand 10 Stunden Lesezeit oder so schenkt, finde ich echt schon eine riesen Sache im Jahr 2021, 2022.
Absolut. Und das ist ja auch ein Qualitätszeichen eigentlich letztlich. Oder zumindest ist es ein Zeichen dafür, dass man was richtig
gemacht
hat. Genau. Wenn jemand so lange hängen bleibt, das ist ja auch toll.
Ja, und wenn jemand ein Buch von mir so lange lesen würde, wie ich es schreiben würde, würde ich auch denken, oh, du Armer. Okay.
Im Podcast sagst du ja bei dir auch, Mensch, und vielleicht sind es doch ein paar Sätze zu wenig. Und jeden Satz, den ich dann, so einen typischen, was ich eben schon mal gesagt habe, so einen typischen Rätersatz, den ich dann lese, wo ich dann auch denke, ach, da hätte ich jetzt echt noch 2 oder 3 mehr von haben können.
Das ist total, es freut mich wirklich sehr, dass du das sagst, aber das ist doch viel schöner als der Effekt, ach, jetzt reicht's aber auch, jetzt ist auch mal gut hier, jetzt auch mal gut. Der Absatz hätte auch wirklich 3 Zeilen kürzer sein können. Ich finde den ersten Effekt, oh, schade, besser als die zweiten.
Ich sag jetzt nicht, dass mein Lieblingskapitel war es 33 oder 34. Das steht einfach nur Versöhnungssex. Und dann war es das.
Es gibt wirklich, es gibt auch sehr kurze Kapitel, das ist richtig.
Ja, das war das Kürzeste. Das hatte nur eine Überschrift.
Naja, das wird ja so ein bisschen vorbereitet und ich habe auch so das Gefühl, also jetzt um darauf ganz ernsthaft zu antworten, ich glaube, dass dieses Thema häusliche Gewalt, um das es in dem Buch auch geht, dass da wirklich weniger zu schreiben und zu beschreiben mehr ist, weil man, glaube ich, schnell und gerade vielleicht auch als männlicher Autor in so eine, ja, also das, wenn das dann zu schauerlich wird oder so, finde ich, hat das auch so eine, oder wenn man das zu grausam beschreibt, dann kriegt es, finde ich, schnell sowas Voyeuristisches und vielleicht auch sowas Reißerisches. Und ich wollte gerade so gerade die Kapitel über die häusliche Gewalt sind teilweise sehr kurz, weil ich da einfach das auch so entweder nüchtern mitteilen wollte oder einfach so, ja, dass man sich dann auch den Rest denken kann. Ich möchte insgesamt auch so ein bisschen so weg von der Beschreibung von Grausamkeit und vor allem von so körperlicher Grausamkeit. Ich muss sagen, also das habe ich am Anfang eher gemacht. Da würde ich inzwischen sagen, das war Unerfahrenheit und auch so ein bisschen aus meiner heutigen Sicht Naivität. Inzwischen denke ich mir, man kann auch über die Schrecken des Alltags und des Lebens anders sprechen, als die so auszuwalzen. Da gibt's andere AutorInnen, die können das und machen das besser und die sagen auch ihrem Publikum von Anfang an, guck mal, hier in dem Buch geht's richtig hart zur Sache. Das erkennt man dann schon am Titel und am Autor und am Cover. Und ich möchte das eigentlich bei mir nicht mehr so in dem Ausmaß. Findet ihr das schade?
Also das ist der Goethe hat sich halt selber nicht dran gehalten. Aber erstens finde ich es fabelhaft, wenn man diese Themen so in den Griff kriegt, mit einem Wort. Ich kann mir das Kapitel vorstellen, ich kann mir vorstellen, was davor war. Toll, mit einem Wort, da ist viel Denkarbeit vonnöten, um zu diesem Wort zu finden dann und sich das zu trauen. Und dann gibt's von Goethe den Spruch, getretener Quark wird breit nicht stark. den hat er selber nicht beherzigt. Aber der stimmt.
Ja, ja.
Also das ist wirklich auch was, worüber ich ständig nachdenke, wenn ich beim Schreiben, also wie viel Gewaltdarstellung ist nötig, wie viel Gewaltdarstellung braucht es an dieser Stelle, um vielleicht auch die Motivation, eine bestimmte Motivation zu zeigen. Fühle ich mich auch sehr stark in der Verantwortung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde also Gewalt um der Gewalt willen absolut unnötig. Da bin ich auch total bei dir und ich kann das gut verstehen, dass du sagst, ich will mich auf das wieder halt fokussieren, was vielleicht meine Figur und meine Krimis auch ganz besonders auszeichnet. Und dazu ist eben diese Gewaltdarstellung auch einfach nicht notwendig.
Ich lese zum Beispiel manche Bücher deshalb nicht mehr, weil ich immer denke, ich weiß jetzt nicht, wie es auf Französisch heißt, aber wenn ich La Pour La sage, dann wisst ihr, was ich meine, wo ich einfach nur denke, es geht jetzt einfach nur, das ist jetzt nur, um diese Gewalt dann tatsächlich auch so platt zu walzen, nur um der Gewalt willen. Das lese ich nicht mehr. Und dann weiß ich, durch mehr Leerstellen habe ich viel mehr Bilder, als wenn du mir da jetzt irgendwas schilderst. Und ich finde gerade jetzt auch bei häuslicher Gewalt, ob das jetzt oder auch Kindesmissbrauch, da brauche ich keine Schilderung. Das ist alles schon schlimm genug, finde ich.
Mhm. Absolut.
Weißt du, wie man diese, das habe ich erst vor 2-3 Jahren oder so oder vor einiger Zeit erfahren, wie man diese Romane nennt? Die finde ich auch, das hat doch alles, klar, alles hat seine Berechtigung und sein Publikum und so weiter. Also wo es eben wirklich auch dann oft so um diese psychopathischen Serienmörder geht, die ihrem Opfer auf eine ganz bestimmt grausame Art und Weise zurichten oder anrichten und so weiter. Christian, weißt du, wie man das im Verlags- und Buchhandelssprechen nennt, dieses Genre? Man nennt es Schlachteplatte. Also ich glaube, diese Bücher meinst du. Es hat mich sehr beeindruckt, als ich mal gesagt habe, ich möchte nicht, dass mein Cover so und so, sondern also weißes Cover mit schwarzer Schrift und rotem Bild, das machen wir nur bei Schlachteplatte.
Genau, ja. Und ich meine, die haben absolute Fans, ne? Und was sagt Total. Uns das ja, über ja. unsere, ja, ja. Was sagt uns das auch in gewisser Weise über unsere Gesellschaft? Also bei mir kommt immer noch dazu, ich unterrichte immer so 2 Stunden die Woche auch an der Schule, am Gymnasium, 5., 6. Klasse kreatives Schreiben. Und ich habe mal 1,5 Jahr kreatives Schreiben, Krimis mit den Kindern gemacht und hatte da einen ganzen Haufen Jungs, die wirklich, sie kamen da schon in der ersten Stunde rein und es war das totale Gemetzel in der ersten Geschichte, die sie geschrieben haben. Und mich hat das damals total schockiert. Ich habe gedacht, wo kommt das her? Und dann habe ich ganz viel versucht, mit denen dazu geredet und zu sagen, denk mal drüber nach, was ist das jetzt für eine Geschichte? Warum willst du das erzählen? Ich meine, Schießerei, end of story. Wo ist die Spannung? Ist überhaupt keine Spannung da? Und was heißt das denn für jemanden, wenn man eine Waffe in die Hand nimmt? Also ich habe da versucht, wirklich ein bisschen mit denen mal tiefer zu gehen. Aber diese erste Reaktion hat mich dann schon ein bisschen auch schockiert. Also was sagt das über unsere Gesellschaft, wenn dann schon Kinder reinkommen und sagen, hier, ich erzähle jetzt hier irgendwie eine derartige Gewalt. Und was für eine Verantwortung habe ich dann vielleicht als jemand, der dann vielleicht später auch gelesen wird?
Ja, ich kann das gut nachvollziehen. Also ich habe ähnliche Erfahrungen auch gemacht. Es gibt ja diesen Schulhausroman in vielen deutschen Städten. Das habe ich auch 2-mal gemacht mit einer 8., 9. Klasse. Und da war das auch oft so. Und ich bin dann einmal auch, also da habe ich das dann auch wirklich versucht, mit den SchülerInnen in wirklich so ins, also ich habe dann jede von diesen Ideen akzeptiert und es wurde halt einfach dann so ein richtiger Splatter-Roman, was irgendwie auch dann wieder so eine Berechtigung hatte, weil es irgendwie so over the top war. Also ich kann sowas selber tatsächlich, ich kann diesen Impuls auch verstehen. Manchmal konsumiere ich sowas auch gerne, aber in dem Moment, wo man dann anfängt, es selber zu machen, stellen sich mir auch ganz viele Fragen, auch die nach der Verantwortung, geht mir wie dir, ja.
Und dann sagt dieser schlaue Mann den Satz, bei Krimis zahlt man destruktive Ästhetik ein. Trifft's das? Oder überlegst du jetzt wieder, von wem der Satz ist? Ist ein Rätersatz.
Tatsächlich.
Schon wieder ein Rätersatz. Es gibt ohne Ende Rätersätze heute.
Mein Vater,
also von dir.
Mein Vater pflegt immer zu sagen, der oder die erzählt viel, wenn der Tag lang ist. Ich fühle mich langsam ein bisschen ertappt. Naja, aber es ist natürlich, also ich muss gerade sagen, also ich habe zum Beispiel angefangen in der Pandemie, ich weiß nicht, wie das euch ging, ich habe wirklich ich habe zum Beispiel angefangen, so japanische Gegenwartsromane von so japanischen Autorinnen aus den 90er, 2000er Jahren zu lesen, in denen oft so ganz wenig erzählt wird, ganz wenig passiert und die aber so eine überschaubare Wärme oder so ausstrahlen, wo ich früher vielleicht gedacht hätte, oh, das ist mir irgendwie eigentlich ein bisschen zu lasch oder so. Ich muss sagen, in den letzten Jahren habe ich so diese destruktive Energie, ich habe so das Gefühl, es gibt echt, und es klingt jetzt auch wieder so heilig und so ein bisschen komisch, aber es gibt so viel Destruktives und Kaputtes und will ich da jetzt noch weiter zu beitragen, indem ich halt auch so das Destruktive und Kaputte im Krimi betone oder will ich eigentlich entweder reine Unterhaltung dagegen setzen oder so eine gewisse etwas stillere Nachdenklichkeit. Und in den ersten beiden Romanen, würde ich sagen, geht's bei mir auch ganz schön zur Sache und da wird zusammengeschlagen und gequält und da kommen Hubschrauber und da wird genau beschrieben, wie eine Ebola-Leiche aussieht und so. Aber inzwischen denke ich, ach nee, möchte eigentlich lieber eine Teezeremonie als Buch.
Detlef, was du schreibst, vielfältig haben wir jetzt gehört, aber jetzt wüsste ich schon noch gerne, was du liest.
Jetzt gerade habe ich fertig gelesen das BioNTech-Buch von den beiden Ärzten. Das hat mir große Hoffnung gemacht. Sehr hastig lektoriert.
Okay, das ist ja gemacht. Schade, ja.
Und trotzdem ein äußerst wertvolles Buch. Ansonsten habe ich mich gerade, weil ich selber an einem großen Stück arbeite, mit Blochs Prinzip Hoffnung beschäftigt. Das sind drei Bände. Die fallen einem Protagonisten von mir in die Hände. Also habe ich das auch lesen müssen. Das war ein intellektueller Grenzgang für mich, muss ich sagen.
Okay.
Jemandem folgen zu versuchen, der wirklich das Denken beherrscht. Das war ein quälend langes 1500 Seiten Lesen, wo ich immer wieder zurückschreiten musste und sagen musste, ich habe es nicht kapiert, ich kann ihm nicht folgen, aber er hat recht.
Also was ich jetzt gelernt habe, was du liest von Sabine, haben wir auch schon gehört, dass sie Therete auch gelesen hat. Von Till haben wir auch schon viel gehört, wen er liest. Ich sag euch, wen ich auch gerne lese, auch erst seit neuestem, habe ich vorher auch nicht auf dem Zettel gehabt, Sven Stricker.
Ach ja, das ist ein toller Kollege, toller Autor und ein wirklich auch sehr, sehr liebenswerter und lustiger Kollege, muss ich sagen.
Auch so eine gewisse Leichtfüßigkeit, ne, dabei.
Genau, ja.
Auch so eine gewisse Lakonie und ja auch so eine gewisse, ja, sein Kommissar, der hadert ja auch sehr viel mit sich und mit der Welt.
Ja, und Sven hat ja auch keine Probleme, sich wirklich komplett über die Krimi-Form letztendlich hinwegzusetzen und einfach zu sagen, das ist das, was ich euch hier anbiete. Wir nennen es Krimi, aber eigentlich geht es darum, wie die Leute interagieren und was der Sörensen für einen Blick auf die Welt hat. Das finde ich total toll. Also wie so eine Befreiung empfinde ich das auch. In welcher Folge war denn bei dir Sven Stricker?
Der kommt nach uns. Das war jetzt.
Ich wollte so gerade sagen, sonst wird's höchste Zeit. Okay, wie super.
Nee, das war die verpackte Vorschau. Und dazu kommt dann der Pressesprecher von Borussia Mönchengladbach, Markus Aretz, weil der hat ein Buch geschrieben über 50 Jahre Büchsenwurf am Bökelberg. Und Sven Stricker ist ein riesen Borussia Mönchengladbach-Fan.
Oh, wie lustig, wie toll ist das. Cool. Ich bin froh, dass ich heute nicht über Hertha BSC sprechen muss. Ich hatte Angst, dass wir über Lieblingsfußballvereine gefragt werden.
Nein, ganz so platt ist es dann hier doch nicht, hoffe ich.
Auf keinen Fall.
Bei Media and Sports gibt es immer so einen Schlusssatz. Lasst uns den diesmal auch mal hier in dieser Runde machen. Detlef, du hast jetzt auch schon vieles gesagt, was dich so beschäftigt. Also gib unseren ZuhörerInnen dann nochmal so ein Satz mit, den sie jetzt dann in den Tag, in den Abend, in den Morgen tragen.
Das kommt unverhofft. Das ist, dann knüpfe ich an das, was ich gelesen habe, über die beiden Ärzte und Forscher, die BioNTech in die Welt gebracht haben. Die waren dann jetzt unlängst bei Frau Böttinger in der Talkrunde. Zwei ganz charismatische Menschen, uneitel, freundlich, dem Leben zugewandt. Und der Mann, ein genialer Forscher, lächelt in die Runde und sagt, wir haben das schwer gehabt, aber wir haben das Virus überholt. Und ich fand das einen tollen Satz. Ich fand das einen Satz, den man sich mitnimmt,
ja,
an die Wand schreibt und sagt, das kannst du immer übertragen auf jede Situation. Überhol das Virus.
Sehr gut.
Den gilt es jetzt zu toppen, Sabine.
Ha, ja, genau. Ich habe natürlich hier wie rasend überlegt, ne? Aber eigentlich, ich habe sofort gedacht, weil du vorhin so Kölsch angefangen hast, bin ich ja natürlich überhaupt nicht. Aber ich, während dieser ganzen Pandemie und dieser ganzen Diskussion und Hysterie, ich musste ganz oft, auch weil ich ja über Amsterdam im 16., 17. Jahrhundert geschrieben habe, an diese berühmte niederländische Toleranz denken oder insbesondere Amsterdamer Toleranz, also jemanden anders einfach mal so sein zu lassen. Und bei den Kölnern heißt das ja, glaube ich, jeder Jeck ist anders oder so, ne? Ich kann das natürlich jetzt nicht so schön sagen. Und das finde ich eigentlich ganz wunderbar. Und ich glaube, habe manchmal das Gefühl, das würde uns irgendwie auch ganz gut tun, ja, einfach mal den anderen sein zu lassen, ohne da so großes Aufhebens drum zu machen. Ja, wir sind eben alle unterschiedlich, ja, und ja, das war jetzt hier das Wort zum Montag.
Wir erscheinen aber freitags, aber ist egal, das Wort nehmen wir für jeden Tag. So, jetzt der Mann.
Das passt.
Die Latte liegt natürlich jetzt ganz hoch.
Ja, das ist überhaupt kein Problem, da krieche ich mühelos. Erhobenen Hauptes gehe ich unter der Latte durch, überhaupt kein Problem. Nee, ich kann das im Grunde nur sozusagen umdrehen. Also ich habe jetzt auch so gedacht, ich weiß, als ich hier hingekommen bin ins Büro, musste meine Tochter noch zum Kieferorthopäden fahren und so weiter und dann ja jetzt ein Podcast und freue mich dann schon auch, aber es ist dann auch immer so ein bisschen so, bin eigentlich auch sehr schüchtern und heute habe ich aber die ganze Zeit gedacht, das ist so toll, weil ich meine, ich kannte dich nicht, Christian, wir haben glaube ich zwei, drei Mails kurz gewechselt. Von Sabine wusste ich auch nur von der Existenz ihrer Bücher. Detlef Fetten lese ich zwar seit Jahrzehnten als Journalist, der Name, mit dem bin ich groß geworden im Journalismus, aber dass dann plötzlich so eine, immer daran zu glauben und immer wieder festzustellen, dass plötzlich zwischen Menschen, wenn man so ins Gespräch kommt, so eine Nähe entstehen kann, das ist für mich immer wieder neu und immer wieder toll. Und ich finde es immer wieder schön, sich drauf einzulassen.
Du bist ja trotzdem drüber gehüpft.
Ja.
Ich mache trotzdem weiter. In diesem Sinne, auf bald und tschüss. Normal müsste ich jetzt ja aufhören.
Danke.
Danke euch.
Das war Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports.